Shalom.
Shalom.
Ja, die Frage ist spannend und ich beschäftige mich mit dieser Frage seit mehr als 20 Jahren oder genauer zu sagen, seit 1992 oder sowas und habe immer noch Schwierigkeiten, gute, systematische Antwort auf diese Frage zu geben. Messianische Gemeinde. Es gibt heutzutage viele Gemeinden, die sich messianisch nennen wollen. So führt es uns auch zu neuer Definition jüdisch-messianische Gemeinde. Es gibt messianische Gemeinden, es gibt jüdisch-messianische Gemeinden. Für diejenigen von euch, die diese Unterschiede nicht ganz gut kennen, will ich etwas erklären, damit es verständlich wird. Messianische Gemeinde, als wir damals es verstanden haben und als die moderne messianische Bewegung in 1970er Jahren ungefähr in den USA und auch teilweise in Israel entstanden, wurde es überwiegend für die Juden gemacht. Ich meine, für die Juden und mit den Juden. Damals gab es eine Erweckung unter den Juden in den USA, sogenannte jüdische Hippies. So wie Jesus-Bewegung. Damals gab es eine Erweckung unter jungen Studenten und so weiter. Es gab einen Aufbruch grundsätzlich. Und viele Juden im Alter von 18 bis 25, 27 Jahren, damals in Anfang 70er Jahren, zum Glauben an Jesus kamen und plötzlich wurde ein Bedarf da für die Juden, die an Jesus glauben, ihr Judesein weiter zu leben und sich als Juden weiter zu identifizieren. So entstanden erste messianische Gemeinden. Früher gab es auch viele an Jesu gläubige Juden, sehr viele. Aber sie waren in verschiedenen Kirchen und christlichen Gemeinden integriert. Es gab judenchristliche oder hebräisch-christliche Allianz, zum Beispiel keine große Organisation, aber so internationale Organisationen in verschiedenen Ländern, die Juden aus verschiedenen Kirchen und Gemeinden zusammenbrachte. So wie manchmal messianische Konferenzen, die wir heute machen. Aber damals gab es so eine Allianz, gab es keine messianische Gemeinde oder kaum messianische Gemeinden. Aber Juden, an Jesu gläubige Juden waren in christlichen Gemeinden zu Hause. Interessanterweise, falls ihr unsere Rundbriefe bekommt von Beit Shalom oder Yeshua, dann in der letzten Ausgabe stand es drin, dass in den USA nach neuen Erkenntnissen mindestens 870.000 Juden in christlichen Gemeinden zu Hause sind, in protestantisch-christliche Gemeinden. Ich meine in Freikirchen sowie evangelische Kirchen in den USA. Allein in den USA bis zu 1 Million Juden sind Christen in christlichen Gemeinden, auch heute noch. Wenn man über messianische Gemeinden in den USA spricht, dann gibt es wahrscheinlich maximal 100.000 Juden, die in messianischen Gemeinden zu Hause sind. Und dann fast 1 Million in protestantisch-christlichen Gemeinden oder evangelikalen und evangelischen Gemeinden. Es ist schon erstaunlich. So, die messianischen Gemeinden wurden damals gegründet, damit Juden dort ihre Identität weiter ausüben können, so wie auch, dass sie mit besserem Gewissen ihren jüdischen Familienangehörigen und anderen Juden zeigen können: Na, seht ihr, wir sind weiter Juden. Wir haben uns nicht zum Christen gemacht. Wir bleiben weiter Juden als ein guter Zeugnis. Hat das geholfen? Nein, nicht unbedingt. Warum? Weil jüdischen Gemeinden beschimpften uns dann weiter mit den Vorwürfen, dass wir alles so, dass wir Christen sind, die sich wie eine Maskerade, so Masken tragen und Juden auszutricksen und dadurch mit dem Evangelium oder konvertieren zum Christentum in eine jüdische Verpackung darzustellen. So, es hat nicht geholfen. Mit jüdischer Identität war es besser. Aber trotzdem ist es so geblieben, meisten Juden, die an Jesus glauben, wollen ziemlich gern dann sich in christlichen Gemeinden assimilieren. So, warum messianische Gemeinde? Nach dem, was ich jetzt gesagt habe. Ich könnte sagen, naja, es gibt keinen großen Sinn und dann machen wir Schluss für heute. Und dann haben wir gutes Essen, Getränke oder so etwas. Gibt es hier, ja, so Süßes oder Nachtisch. Ja, kein großes Essen, leider. Aber Nachtisch und dann können wir, ja, Kuchen, das ist doch gut. Aber einige haben einen langen Weg hinter sich, so ich muss diese Zeit füllen und Inhalte liefern, das werde ich tun. Aber damit es verständlich wird, die Sache mit messianischen Gemeinden ist nicht so einfach. Und in letzter Zeit haben wir noch etwas erlebt. Es war früher noch nicht da. Es ist in letzter, sagen wir, 15 Jahren besser zu sehen oder deutlicher zu sehen. So, die messianischen Gemeinden sind dafür benutzt, und ich meine jetzt positiv, um die Einheit zwischen Juden und andere Völker in Jesus zu leben und zu erleben. Und wenn man über Israel heute mit Christen spricht, wächst das Erkenntnis, dass die Wurzeln von Christentum jüdisch sind. Jesus ist ein Jude. Das Evangelium ist frohe Botschaft für die Juden zuerst, so wie auch für alle anderen. Es wächst eine Überzeugung oder die Erkenntnisse sind da, dass auch das Alte Testament nicht etwas, was man aus dem Spiel gleich setzen darf. Es wächst auch Erkenntnis, dass unsere Zukunft auch mit den Juden und mit Israel verbunden ist. Auch was Staat Israel betrifft und auch christlicher Zionismus oder christliche, evangelikale christliche Bewegungen, die Israel als Staat, als verheißenes Land für die Juden unterstützen. Das alles bringt dazu bei, dass mehr und mehr Christen größere Interesse an Juden und an messianischen Juden haben. Und auch an allen jüdischen. Und dann entdecken Christen für sich auch jüdische Wurzeln des Glaubens. Und dann wollen sie diese Wurzeln leben. Und so sehr wollen sie das leben, dass sie ihre eigene Gemeinden gründen. Die messianischen Gemeinden oder so hebräische Wurzeln Gemeinden und ähnliches. Die Gemeinden, wo auf in gewisser Art und Weise jüdisch gelebt wird, aber nicht unbedingt mit Juden als Menschen, als Volk verbunden, dabei verbunden zu sein. Und ja, mit diesen Gemeinden, diese Gemeinden nenne ich, sie nennen sich selbst messianisch, deswegen müssen wir wahrscheinlich einen Unterschied machen zwischen jüdisch-messianischen und messianischen Gemeinden heutzutage, was nicht so einfach ist und trotzdem wird Tatsache unseres Lebens. Versteht ihr, was ich meine mit messianischen Gemeinden ohne Juden? Die Gemeinden, die von Menschen bestehen, die jüdisches Leben zu gewisser Grad und in gewisser Art und Weise leben wollen, ohne dabei aber Juden in ihrer Mitte zu haben. Und übrigens, falls irgendwelche Fragen gibt, auch dazwischen, dann stellt die Fragen gleich. Für jede messianische Gemeinde, sowie für jede Gemeinde und für jede Initiative und für jedes Projekt, es ist wichtig, eine Frage zu stellen. Wozu machen wir das? So, auch messianische Gemeinde würde ich nicht in erster Linie mit dem Wort warum in Fragestellung sehen, sondern wozu? Was ist unser Auftrag? Was ist ein Grund für uns überhaupt zu existieren? Was ist unser Platz in Gottes Plan und auf dieser Erde? Was ist unsere Berufung? Was erwartet Gott von uns? Was sollen wir tun? Was unterscheidet messianischen Gemeinden von allen anderen Gemeinden? Und was macht uns alle anderen Gemeinden ähnlich? So, diese Fragen, übrigens, wozu existiert unsere Gemeinde, habe ich gestern bei unserer Mitarbeiterversammlung in Berlin, in unserer jüdisch-messianischen Gemeinde in Berlin gestellt. Mitarbeiter bei uns, es ist ungefähr ähnlich dazu, was in normalen christlichen Gemeinden man als Mitglieder bezeichnet. Aber Mitglied bedeutet nicht, dass man unbedingt was macht. Bei uns nennen wir das Mitarbeiter, mit behaupten, dass auch das Wort selbst Mitarbeiter oder Mitarbeiterin wird uns dazu bewegen oder Menschen dazu bewegen, etwas mitzumachen. So, wir haben mehr als 50 Mitarbeiter in Berlin. Die sind natürlich nicht angestellt, die sind so wie Mitglieder, aber es gibt eine Liste. Eine Mitarbeiter und was macht er? Eine Mitarbeiterin, was macht sie? Und falls nichts, dann nicht mehr in der Liste. Es ist kein Scherz, es ist tatsächlich so. Jedes Jahr versuchen wir, die Liste neu zu prüfen und dann Leute zu fragen, so tust du das? Oder was tust du eigentlich in unserer Gemeinde? Wenn nicht, wir mögen dich gern, so, du bleib so wie mit uns verbunden, wir bleib in unserer Mitte, wir lieben dich nicht weniger als sonst. Aber Mitarbeiterliste ist für die Mitarbeiter. Naja, dann übrigens kommt eine, es kann eine Frage kommen. Und was ist mit denen, die so in sehr ruhestandmäßigen Alter sind und nicht mehr in der Lage sind, tatsächlich nach Kraft mitarbeiten? Naja, das ist auch kein Problem. Man kann beten, ja? So, wir ermutigen unsere 90-jährige Leute in der Gemeinde auch als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zu bleiben und zu beten. Und dann steht es in der Liste Gebetsdienst. Naja, zurück zur Sache. Gestern bei unserer Mitarbeiterversammlung stellte ich diese Frage. Wozu existiert unsere Gemeinde? Und jeder hat 2 Minuten Zeit bekommen, die Antwort zu geben. Wir haben die Einladungen im Voraus verschickt, und damit die Leute sich Gedanken machen und so weiter. Die Antworten waren nicht so sehr überraschend. Aber es gab viele, es gab mehrere verschiedene Antworten zu dieser Frage. Einige haben sich mehr erfreut, einige weniger. Ich meine, die Antworten. Aber zum Beispiel überwiegend jüdisch, so Antwort von älteren jüdischen Mitarbeitern und beziehungsweise Mitarbeiterinnen bei uns in der Gemeinde war: Naja, es ist meine Gemeinde, es ist meine Gemeinschaft. Ich kann mein Leben nicht vorstellen ohne diese Gemeinde. Ich bin hier gekommen, ich habe hier neue Freundschaft gefunden, ich habe hier Jesus gefunden, und es ist, wie kann ich ohne Gemeinde leben? Solche Antworten kamen auch. Paar Mal. Es kamen auch Antworten ungefähr so wie: die messianische Gemeinde ist not, oder wie klang es? Man braucht es einfach. Ich brauche die Gemeinde, oder? So, man beantwortete die Frage nicht wozu eigentlich, sondern mehr, warum komme ich hierher? Und die Antwort war ungefähr: Ich komme, weil ich komme. Ich habe nichts anderes. Gott hat mich hierher geführt. Ratet mal, ob diese Antwort mich zufrieden stellte. Nein. Aber ich freue mich, okay, wenn Gott jemanden bringt, das ist schon gut. Aber am meisten würden die Antworten in 2 Kategorien zu teilen. So, zwei Antworten kamen am meisten. Und ich habe versucht, dies zu systematisieren. So, am meisten kam die Antwort: Die Gemeinde existiert, oder Auftrag einer jüdisch-messianischen Gemeinde ist, Juden das Evangelium zu sagen, Juden das Evangelium zu bringen und sie in diese Gemeinde zu integrieren, indem sie ihre jüdische Identität pflegen, leben können und auf jüdische Art und Weise Gott loben, preisen können und ihn dienen können. So, ungefähr das war am meisten. Und dann zweitmeister war, und ganz nah, war: Es ist ein, unser Auftrag ist, Einheit zwischen Juden und anderen Menschen, die an Jesus glauben, zu pflegen und als Zeugnis zum Ausdruck zu bringen. Und dann kam noch, mit einem gewissen Abstand, aber drittmeister war: Ich schätze jüdische Wurzeln, Christentum ist so ist jüdisch, so Gesetz und Geburte, solche Sachen, so Feste natürlich, es kam. So, das war diese drittmeiste Antwort. Jetzt, natürlich, diese drittmeiste kam von Nichtjuden, die bei uns in der Gemeinde zu Hause sind oder bei uns in der Gemeinde mitarbeiten. So, für Juden ist es irgendwie selbstverständlich, was diese Argument betrifft. So, gibt es irgendwelche Fragen dazwischen? Ja, bitte. Ja, wie ist mit denen, die in einer anderen Gemeinde zu Hause sind, zum Beispiel in einer christlichen Gemeinde und in einer messianischen Gemeinde helfen? Stimmt? Das ist die Antwort. Naja, das ist, ich würde sagen, es ist ein ehrenhafter Dienst. Es ist gut, wenn man versteht, wozu man das macht. Es ist immer zurück an diese Frage zu führen. Die Frage will ich, dass ich erwarte von Menschen, denen ich was unterrichte, dass oder auch von unseren Mitarbeitern, Missionaren, was ich immer empfehle. Die Frage, die wichtigste Frage, dass alles bei uns und in unserem Leben und Dienst sogar bestimmen soll, ist die Frage, wozu? Unsere Zeit ist begrenzt, unsere Finanzen sind begrenzt, unsere Kräfte sind begrenzt. So alles, was wir tun, die Frage ist, wozu wir das machen. So, es ist immer wichtig, mit Gott und mit sich selbst im Klaren zu sein. Wozu mache ich das eigentlich? Was bewegt mich? Was motiviert mich? Wie passt es meinem Auftrag in diesem Leben überhaupt? So, ist das möglich, in eine andere Gemeinde zu Hause zu sein und in messianische Gemeinde mitzuwirken? Ja, man muss aber wissen, wozu. Wozu soll man in messianische Gemeinde helfen? Und umgekehrt, wozu bleibt man in einer anderen Gemeinde zu Hause? Es ist möglich, aber muss irgendwie von Gott durch gewisse menschliche Vernunft und Logik bestätigt werden. So, das ist, aber natürlich, wenn man beide Fragen mit klarem Herzen vor Gott mit guten Antwort bedienen darf, dann ist es natürlich ehrenhaft, in einer messianischen Gemeinde zu helfen. Wir brauchen viel Hilfe, wir können jede mögliche Hilfe gebrauchen. Aber, wie gesagt, ich gehe zurück an diese Frage, wozu? Jede soll diese Antwort für sich persönlich geben. Andere Fragen? So, messianische Gemeinden. Einige von euch waren bei einem Seminar, was ich vor ein paar Monaten in Hannover unterrichtet habe. Ich will mich nicht vollkommen wiederholen. Ich will überhaupt nicht kaum was wiederholen. Ich erzähle es heute aus ein bisschen anderer Perspektive. Warum will ich es nicht wiederholen? Ihr habt ein gewisses Weg hierher gebracht. So, es ist auch gut, wenn ihr was Neues lernt. Und Teilnehmer heute sind anders als damals in Hannover. Es ist eine relativ andere Gruppe. Und wir brauchen wahrscheinlich auch ein bisschen andere Inhalte. Damit ich euch aber besser verstehe, oder unsere Gruppe, unsere die Atmosphäre hier besser verstehe. Wer von euch kommt aus einer messianischen Gemeinde? Ja, zeigt euch. Okay, gut. Wer von euch kommt aus einer christlichen Gemeinde? Okay, schön. Das ist gut. So, was will Gott eigentlich von dieser Welt? Kurz gefasst. Er will, dass alle Menschen zu ihm kommen und seinen Frieden erleben und in seinem Frieden leben. Von Beginn an, von Anfang an eigentlich, hat Gott gewollt, mit Menschen zusammen zu sein. Menschen, die ersten Menschen würden in Paradies, in einem wunderschönen Ort platziert. So, es ist euer Wohnsitz. Lebt hier. Arbeitet hier. Genießt es. Isst so viel, wie ihr wollt. Bekommt alles von diesem Garten, was ihr wollt. Es ist alles gehört euch. Und es gab damals, und ich rede mit denen, die die Bibel gut kennen, nicht? Es gab damals nur ein einziges Gebot. Und Gebot lautete, wie damals nach der Schöpfung gleich? Ja, vermehrt euch und naja, unter Arbeit, ja, man muss arbeiten. Es gab aber ein Verbot. Und Verbot war, von einem Baum darf man nicht essen. Das Baum von Erkenntnis des Guten, des Bösen. Interessanterweise, damals hat man schon man hat schon diese Gebote interpretiert. Es ist so lustig. Kennt ihr euch ein bisschen mit jüdischer mündlicher Überlieferung oder jüdischer mündlicher Tradition? So, es gibt ein Gebot in der Tora, aber für rabbinische Lehrer ist es nicht genug. Man muss diese Gebot noch strenger machen, damit dieses originelle Gebot geschützt wird. Zum Beispiel, koche Zieglein nicht in Milch seiner Mutter, steht in der Tora. Und die jüdische Tradition macht daraus ein Verbot, Milchprodukte und Fleischprodukte gleichzeitig zu essen. Wie kommt das dazu? Es ist ein Zaun um Gebot Tora und es funktioniert ungefähr so. Man sagt, naja, Zieglein auf keinen Fall. Aber wenn wir ein Fleisch haben, wovon wissen wir, dass es nicht von einer Ziege ist oder sowas? Und es ist nicht von seiner Mutter. So, lassen wir kein Fleisch in kein Milch kochen. Aber dann, wenn es ein bisschen von Fleisch etwas gibt und dann ein Tropfen Milch irgendwo zusammenkommt und dann kocht es oder berührt sich unter erhöhter Temperatur, dann ist das schon so wie gekocht. So, damit wir nie ein Zieglein in Milch seiner Mutter kochen werden, essen wir lieber kein Milch mit Fleisch gleichzeitig, sondern es müssen Stunden dazwischen liegen. Und auch das Geschirr und alles, was in Berührung mit diesen Produkten kommt, muss voneinander klar getrennt werden. Wenn man Milch und Fleisch gemeinsam isst, bricht man etwas von rabbinischen Gebot. Aber auf keinen Fall bricht man Verbot Schlange sprach. Was sagte sie zu der Schlange? Gott sagte uns, von diesem Baum nicht zu essen und sogar diesen Baum nicht zu berühren. Nicht nah dazu zu kommen. So, sie haben schon versucht, diese rabbinische Lehre reinzubringen. So, wenn ich diesen Baum anfassen nicht darf, dann werde ich auch nichts essen. Wenn ich nicht nah dazu kommen kann, dann kann ich nichts davon auch haben. So, das war wie ein Zaun, Schutzzaun um Gebot Gottes. Hat es geholfen? Nein. Alle Zäune würden überwunden. Man hat gesündigt. Und dann, sie haben plötzlich verstanden, dass sie nackt sind, haben für sich gewisse komische pflanzliche Kleider gemacht und haben sich von Gott versteckt. Interessant. Die Frage, die Gott damals stellte, was war die Frage? Wo bist du? Und es ist eine sehr amüsante Frage von einer Seite. Sie saßen hinter einem Busch. Und Gott fragte sie, wo bist du? Sie haben sich versteckt von Gott und Gott konnte sie nicht sehen, oder? Doch, die Bibel sagt, wenn ich hochkomme, du bist da. Und wenn ich unter der Erde oder in Erdenhöhle reinkomme, da bist du auch. So, du siehst mich, wenn ich schlafen gehe, wenn ich aufstehe, lesen wir in Psalmen. So, Gott sieht uns immer. Er konnte damals Menschen auch sehen. Aber in seiner Frage gab es damals ganz anderen Sinn. Und dieser Sinn war, der Mensch ging verloren. Gott wusste, wo Adam sich versteckt hat. Aber das war ein gewisses Drama in dieser Frage. Gott hat die Menschen verloren. Und die Menschen gingen verloren von Gott. Wie in der Bibel dann später mehrmals geschrieben steht, auch in Jesaja 53, wir sind alle auf unsere Wege gegangen. Wir waren wie Schafe. Wir wussten nicht, wohin wir gehen. Und die Bibel sagt auch, es gibt viele Wege, die man als richtig betrachtet, aber die Wege führen uns zum Tod. Das ist das Problem. Mensch ging verloren, von Gott getrennt, aus dem Garten weggeschmissen und dann beginnt die Geschichte. Alles, was danach geschieht und in der Bibel geschrieben steht, ist mit einer Hauptmission verbunden. Und dieser Hauptauftrag oder Hauptanliegen Gottes ist, die Menschen in sein Gegenwart zurückzubringen. Alles, was seitdem geschieht, ist mit diesem Ziel und für diesen Zweck. Denk drüber nach kurz über diese Gottesgeschichte. Israel als Volk wurde geschaffen, von Gott geschaffen, nicht aus der Welt. Juden sind nicht direkt aus der Welt, kein direkt aus der Welt des Volk Gottes. Was ich damit meine, es gab nie in der Geschichte, dass es mehrere Völker gab, Und dann schaute Gott verschiedene Völker und sagte, interessant, mir gefallen die Juden am besten. Die sind irgendwie so kluger oder frommer. Oder die singen schön. Sie sind musikalisch besser begabt. Gab es sowas in der Bibel eher beschrieben? Nein. Wir sind auserwählt nur in einem einzigen Sinne. Gott hat einen Heiden genommen. Echt. Unser Vater Abraham. Absolut. So, ein Heide von Heiden. Götzendiener, ein Götzendiener von Götzendiener. So erzogen, wie manche, so, wie ich wurde als jüdischer Atheist erzogen. So, Abraham wurde als nicht-jüdischer Heide erzogen, so ein Götzendiener. Und dann hat Gott plötzlich entschieden, zu ihm zu sprechen. So, er wurde auserwählt und in ihm, in einem einzigen Mann und dann in Isaac und Jakob, wurden wir als Juden auserwählt. Weil wir besser sind? Nein. Weil wir kluger sind oder musikalischer sind? Nein. Es gab einen Grund, es gab einen Zweck. Und Auftrag für uns zu erfüllen eigentlich. Und dieser Auftrag war, im Neuen Testament übrigens von Jesus wiederholt, Licht für die Völker zu sein. Wenn ihr die Tora liest und auch die Propheten und Schriften, das Alte Testament, es steht auf mehreren Stellen geschrieben. So ungefähr. Wenn du das tust, tun wirst, dann werde ich dich segnen. Und alle Völker werden dich so fürchten oder dir dienen. Und alle Völker werden sagen, das ist der Gott, an dem es sich lohnt zu glauben. So, Gott sollte unter allen Völkern durch Israel bekannt werden, berühmt werden, schmackhaft, wenn man so darf, sagen darf, werden. So, alle anderen Völker sollten gereizt werden, an diesen Gott zu glauben. In damaliger Gesellschaft lebte man ungefähr so, es gibt einen russischen Spruch, sag mir, wer dein Freund ist und ich sage, wer du bist. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch auch so klingen kann. So, damals sagte man es ein bisschen anders. Sage mir, wer dein Gott ist und ich sage dir, wer du bist. Oder so ungefähr. So, man sollte auf Juden schauen und ihr Gott mögen. Weil ihr Gott ihnen hilft, und sie segnet. Und es gab bestimmte Konstellationen, um gesegnet zu werden. Nämlich seine Gebote zu tun. Und die Gebote waren nicht so schwierig, nicht hyperschwierig, wie die Tora sagt. Im normalen Fall. Aber für uns, für verdorbene Menschen, doch. So, Gott sagt, ich liebe euch Juden. Und er liebt Juden als seine Missionare, als sein Zeugen. Und er hat sogar Weltgeschichte und die ganze Schöpfung in Bezug auf Juden zusammengestellt. So, wir waren unseres Auftrages nicht würdig eigentlich. Und die Propheten sagten uns das mehrmals. Und sie sagten, um euren Willen, oder wegen euch ist mein Name für nichtig betrachtet. Man mag mich nicht. Man schätzt mich nicht wegen euch. Anstatt gesegnet unter anderen Völkern zu leben, macht ihr meinen Namen klein unter anderen Völkern. Erinnert ihr euch, wie Gott im Alten Testament sich bezeichnet? Auch andere Völker sagen so. Zum Beispiel, der Gott, der uns aus Ägypten befreite oder aus Ägypten rauszog. Und andere Völker sollten sagen, dieser Gott, er zog sie aus Ägypten. Dieser Gott ist allmächtig, dieser Gott ist groß, dieser Gott hat alles, kann alles machen. Aber dann die Propheten sagen, das vergisst man schon. Die Feinde kommen, ihr seid unterdrückt, ihr bekommt keinen Segen, da ihr andere Völker, andere Götter preist und lobt. So Götzendiener wurden wir. Naja, Gott hat aber sein Volk Israel weiter lieb. Juden sind weiter ein besonderes Volk Gottes. Sogar so besonders, dass das Neue Testament mit Juden geschlossen wurde. Weißt ihr, dass das Neue Testament, der neue Bund, was Jeschua für uns gemacht hat, ein Bund mit Juden ist? Ist es euch bekannt? Lasst uns diese Stelle jetzt anschauen. Da gibt es was Interessantes. Jeremia Kapitel 31. Ab Vers 31. Kann jemand... Ich habe hier kein... eine Sekunde. Ich muss schnell deutsche Bibel holen. Ist Luther-Übersetzung okay? Okay. Schön. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Jude einen neuen Bund schließen werde. Das ist genau der Bund, was Jesus meinte. Und was er mit Bund durch sein Blut geschlossen hat. So, mit wem ist dieser Bund geschlossen? Mit dem Haus Juda und mit dem Haus Israel. Es gibt heute einige Theologen, die sagen, dass Haus Israel und Haus Juda, die sind zwei verschiedene Völker. Damals, als Gott durch Jeremias gesprochen hat, und das ist wissenschaftlich nachgewiesen, war es nur ein poetischer Ausdruck, um zu zeigen, alle Juden, alle Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob. Aber gleichzeitig, die beiden sind hier erwähnt, da er einen Frieden stiftet zwischen gespalteter Israel, Juda und andere Stämme. Er bringt die zusammen, so er stiftet Frieden zwischen beiden. Aber dieser Spruch, Haus Israel und Haus Juda, die sind 12 Stämme, normalerweise für 12 Stämme, da von Abraham, Isaac und Jakob kommen. Naja, aber der neue Bund ist ein jüdischer Begriff. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. So, merkt, dass hier geschrieben steht, Gott bezieht sich auf den Bund beim Auszug aus Ägypten. Bund bei dem Berg Sinai, so mosaischer Bund, sogenannte, so mit der Tora. Und auch das Wort mit Schloss mit ihren Vätern, so diese Worte mit ihren Vätern Schloss. So dieser Bund, auch im Blut hier so geschlossen, ist mit den Juden. Was ist mit anderen Völkern übrigens? Die sind nicht hier an dieser Stelle. Wenn Christen sagen, Gott hat mit uns neuer Bund oder wir leben nach dem neuen Bund, ja, neu für die Juden, für dich nicht neu, nur einfach Bund, ein Bund, du hattest keinen früher Bund beim Berg Sinai in gewisser Sinne, aber du bist rein, du bist eingeschlossen, du bist dazu gebracht, du gehörst dazu, aber dieser Boden, auf dem du stehst, und Bundesboden sogar, ist in gewisser Weise, was Juden versprochen wurde oder verheißen wurde. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Es ist uns alles bekannt. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keine mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. So, das ist was Gott uns mit dem neuen Bund schenkt. Erkenntnis Gottes und Vergebung der Sünden. Das ist auch sein Ziel. So, wir haben unser Zeugnis in dieser Welt als Juden nicht wahrgenommen. Wir haben es nicht erfüllt. Wir haben unser Bund mit Gott gebrochen. Aber es kommt und es ist gekommen die Zeit des neuen Bundes, damit wir Gott kennen, vergeben werden, um unser Auftrag wahrzunehmen. Ich würde noch ein paar weitere Verse gern sehen. Vor dem Vers 31 sind die Katastrophen von Juden beschrieben. So, die Lage ist miserabel, so, sehr schlecht für die Juden. Und dann ist diese Verheißung des neuen Bundes. Und jetzt lesen wir: So spricht der Herr, der die Sonne als Licht bei Tag gegeben hat, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zu leuchten bei Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wellen brausen. Herr, der Herrscharen ist sein Name. Und weiter. Dies ist das Wort, das vom... interessant. Eine Sekunde. Ja. Herrscharen ist sein Name, 36. Wenn diese Ordnungen von meinem Angesicht beseitigt werden können, spricht der Herr, dann soll auch der Same Israels aufhören, alle Zeit ein Volk vor meinen Augen Angesicht zu sein. Gott spricht ganz klar. Juden bleiben da. Warum? Weil ich der Schöpfer bin. Und dann weiter, so spricht der Herr, wenn man den Himmel droben messen kann und die Grundfesten der Erde drunten zu erforschen vermag, so will ich auch den ganzen Samen Israels verwerfen, wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. So, was muss man machen, um Israel, um Juden zu vernichten, damit Israel als Volk nicht mehr existiert? Naja, für Antisemiten, es ist ein Handbuch. Ne? So, bitte. Fankach, es ist ein Hinweis, wie man das machen kann. So, den Himmel droben messen und dann... auch die Grundfesten der Erde drunter alle zu erforschen. Und dann kann man Juden antasten wahrscheinlich. Aber im ganzen Kontext setzt Gott sich selbst als der allmächtige Gott und der Schöpfer des Universums als Nachweis, dass Israel und Juden immer existieren werden. Solange wie diese Welt existiert. Jemand kann sagen, okay, was ist mit neuem Himmel und neuer Erde? Dann kann man Juden wahrscheinlich schon vernichten. Scherz. Juden sind auch biblisch gemäß auch auf neue Erde zu finden. Da Gott sie lieb hat. Und seht ihr, in welchem Kontext es geschrieben steht? Im Kontext des neuen Bundes. Warum schließt Gott mit Israel der neue Bund? Um Israel am Leben zu erhalten. Damit Gottes Name gelobt und gepriesen wird, damit alle wissen, dass er der Schöpfer, der allmächtige Gott Israels ist, der Gott, der über alle Welt herrscht und alles tut, was er für richtig hält. So, der neue Bund wurde beschlossen, um Juden von Entlösung, von Vernichtung, totale Vernichtung zu bewahren. Das war Gottes Mittel dafür. Und Gott liebt Juden sehr. Und Gott will, dass ganze Welt durch Juden seine Größe und seine Macht erkennt. Das war jüdischer Auftrag. Und es bleibt weiter so bestehen. Und wenn wir im neuen Bund uns befinden, dann ist es nicht das Ende jüdisches Auftrages bezüglich Licht für diese Welt zu sein, sondern Verstärkung davon. So, die messianischen Gemeinden, wenn wir tatsächlich unsere Berufung entsprechend gewachsen sind. Es ist unsere Aufgabe, Licht in diese Welt zu sein. Jüdische Licht, Licht Israels. Das ist ein Aspekt davon, wozu messianische Gemeinden existieren. Wir sind als Licht berufen, um Menschen zurück zu sein Garten zu bringen, in seinen Frieden, Vergebung durch neues Bund bekommt man das durch Yeshua HaMashiach, Messias Israels und Erlöser der Welt. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann gehen wir zum nächsten mögliche Wozu-Antwort auf wozu existieren messianische Gemeinden.